Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei In Principio und gemeinsam mit uns durch den Advent geht. Mein Name ist Till Magnus Steiner und ich bin Alttestamentler.
Ich bin fürs Neue Testament wieder dabei und mein Name ist Christel Köhler. An diesem zweiten Adventssonntag dreht sich in unseren Texten alles um den Neuanfang. Na gut, geschenkt, das ist jetzt vielleicht nicht so ein mega innovativer Gedanke im Advent, wo wir ja schließlich auf die Ankunft des Herrn warten und auch darauf warten, dass sich die Dinge verändern, dass etwas neu wird. Aber trotzdem lohnt es sich, die drei Texte mit ihren sehr unterschiedlichen Neuanfangsfacetten genauer in den Blick zu nehmen, auf die Gestalten des Neuanfangs zu schauen, aber auch auf die Merkmale, die ein Neuanfang mit sich bringt.
Da haben wir direkt im ersten Text aus dem Alten Testament ein wunderbares Bild, das wir auch kennen aus dem Advent, aus dem Buch Jesaja, aus dem 11. Kapitel. Der Baumstumpf Isais und da wächst ein Reis hervor. Ein wunderbares Bild. Und es ist auch wunderbar, weil den Text eröffnet und wir sehen können, was aus diesem Neuanfang alles herauswachsen kann. Wenn wir gerade über einen Neuanfang reden, geht es nicht um ein abstraktes Konzept, sondern der Text, gerade der Text aus dem Buch Jesaja, bietet uns da eine ganze Welt von Bildern, die wir jetzt mit euch erschließen wollen.
Das erste Bild der Lesung am Sonntag hat es direkt in sich. Hier ist von dem Baumstumpf Isais die Rede. Wir haben ja eigentlich eingangs gesagt, es geht vor allen Dingen auch um Personen, die einen Neuanfang gestalten. Und wenn wir jetzt von einem Baumstumpf reden, wirkt es erstmal irgendwie nicht so, als ging es hier um eine Person. Gemeint ist aber natürlich ein Herauswachsen, eine Dynastie. Der Baumstumpf steht als Bild für ein Familiengeschlecht, aus dem eben Stück für Stück, Generation für Generation etwas erwächst, das nach vorne hin auf einen Neuanfang ausgerichtet ist. Und Isai, von dem hier die Rede ist, der also der Ursprung des Ganzen ist, ist der Vater des ja doch bedeutsamen Königs David. Und damit wird deutlich, aus der Davids-Dynastie heraus geht etwas nach vorne. Aber interessanterweise ist der David nicht der Ursprung dieser Dynastie, sondern es ist der Isai, zu dem ja, so erzählt uns das erste Buch Samuel, der Prophet geschickt wird, um tatsächlich aus dessen Kinderschar, aus dessen Söhnen präziser gesagt, einen hervorzuholen, der erste König für Israel sein soll.
Genau, und normalerweise sprechen wir mal groß von dem König David, dem Sohn Davids, der kommen soll und retten soll. Aber bei Jesaja 11 geht es noch einen Schritt zurück und auch mit furchtbar kleinen Bildern. Ein junger Trieb soll hervorgehen. Und dann merkt man direkt, es geht gar nicht um die große, mächtige Königsgestalt, weil im nächsten Vers direkt es umschlägt und sagt, ja, der Geist des Herrn ruht auf ihm. Der eigentliche Akteur, der dann bei Jesaja 11 beschrieben wird, ist der Geist Gottes, der wunderbar wieder beschrieben wird als Geist der Wahrheit, Geist der Einsicht, Geist des Rates, der Stärke, der Erkenntnis. Und dann läuft alles hinzu, der Furcht des Herrn. Und das wird dann wiederholt und dann wird die eigentliche Eigenschaft dieser Heilsgestalt gesagt, diese Heilsgestalt, dieser Spross hat sein Wohlgefallen an der Furcht des Herrn. Er richtet sich komplett an dem Willen Gottes aus. Und hier öffnet sich bereits Jesaja 11 dieses Bild genau in die Größe hinaus. Es geht nicht um den allmächtigen König, der da auftreten wird, sondern das Heil fängt neu an und öffnet sich direkt zum Heil für das ganze Land.
Das ist schon gut gemacht, muss man sagen, dass auf der einen Seite natürlich diese Davids-Dynastie im Hintergrund steht, aber der David total ausgeklammert wird. Und man nur sagt, aus genau diesem, aus dieser Wurzel geht eben jemand hervor, der, und dann hast du ja schon gesagt, es wird deutlich gemacht, was heißt eigentlich nach der Furcht des Herrn zu handeln. Und da sind zwei Begriffe, die dann zweimal auftauchen in den Versen 3 und 4. Es geht um das Richten und um das Entscheiden. Aber, und das ist natürlich wichtig, dieser junge Trieb, auf dem der Geist des Herrn ruht, der richtet eben nicht nach dem Augenschein und nicht nach dem Hörensagen entscheidet er, sondern er entscheidet sich für die Armen und er richtet für die Geringen in Gerechtigkeit. Das heißt, wir haben eben nicht den König, der, wie in einer falsch laufenden Dynastie, einfach nur die Reichen immer reicher werden lässt und die bekommen immer ihr Recht, sondern die Entrechteten, die Armen, auf die legt dieser neue Trieb seinen Fokus.
Da haben wir doch so ein Idealbild von Königtum, wie es auch im Psalm 72 nachzulesen ist. Aber es ist eben kein selbst agierendes Königtum, sondern es läuft alles hinzu auf diesen Vers 5, wo nochmal klar gesagt wird, Gerechtigkeit ist der Gürtel um seine Hüfte und die Treue der Gürtel um seine Lenden. Da wird so ein bisschen gespielt mit sozusagen die Waffen, die er anlegt, die vorher dargestellt werden. Aber die Begriffe sind entscheidend. Gerechtigkeit ist die Gerechtigkeit Gottes, das Gottesprinzip, eben den Willen Gottes zu erfüllen. Und Treue ist nichts anderes im Buch Jesaja als der Glaube. Also durch den Glauben an Gott wird dieser zum idealen König. Und das ist seine eigentliche Macht. Nicht sein Thron, nicht sein Zepter, sondern sein Glaube an Gott ist seine Befähigungsmacht, die dann, und dann kommt direkt das große nächste Bild, uns bis ins Paradies führen könnte.
Eigentlich verwunderlich, denn man würde ja jetzt hoffen, dass irgendwie ein bisschen genauer beschrieben wird. Wer ist das denn genau, den wir hier erwarten müssen? Und wie zeigt sich der in der großen Heilsgeschichte? Stattdessen wandern wir irgendwie aus dieser Geschichte raus in einen paradiesischen Urzustand, von dem wir gar nicht wissen, ob er im Urzustand überhaupt jemals so gewesen ist. Aber ein neuer Paradieszustand wird beschrieben. Und das sind die Bilder, die wir kennen und wahrscheinlich auch schon seit Kindertagen faszinierend fanden. Der Wolf, der beim Lamm Schutz findet, der Panther beim Böcklein liegt, Kalb und Löwe weiden zusammen, der kleine Junge, der sie als Hirte begleitet. Und also all diese Bilder von friedlich miteinander koexistierenden Tieren, die eigentlich nicht miteinander im gleichen wirklichen Lebensraum, vor allen Dingen aber nicht in der gleichen Ernährungszusammenstellung zusammenkommen, in der gleichen Ernährungsweise zusammenkommen. Und das alles mündet dann eben in den Vers 8, wo es heißt, der Säugling spielt vor dem Schlupfloch der Natter und zur Höhle der Schlange streckt das Kind seine Hand aus. Also da passiert nichts, selbst wenn das wehrloseste Wesen auf das gefährlichste Wesen, wie wir ja seit dem Paradies wissen, trifft, bleibt alles in Frieden und nichts passiert.
Da merkt man, dass diese Texte eben nicht nur historische Dokumente sind, sondern einen Überschuss haben. Es ist eine Verheißung, die bis heute nicht erfüllt ist. Eine Verheißung, die Generationen von Menschen in ihrem Glauben getragen haben und sagen, doch, es ist verheißen, dass es diesen idealen paradiesischen Zustand des absoluten Friedens eines Tages geben wird. Jetzt haben wir viel über Bilder gesprochen, die sehr schön sind. Wir haben über diesen Baumstumpf gesprochen, den jungen Trieb, diese Neuordnung der Welt, der Tiere, die nicht mehr einander fressen, sondern in Frieden zusammenleben. Was alles wunderbar schön ist, fast poetisch auch beschrieben ist. Und jetzt kommen wir zu einer sehr konkreten Aussage, zu einer sehr konkreten Verheißung. Was bedeutet das denn? Wo zielt das alles denn hin? Das zielt zu einem Idealzustand, der in Vers 9 dann formuliert ist.
Ich lese vielleicht diesen Vers einfach mal vor. Es heißt hier, man tut nichts Böses und begeht kein Verbrechen auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn, so wie die Wasser das Meer bedecken.
Also es geht doch konkret, das sagt der Vers da, um das Handeln, um das zwischenmenschliche Handeln. Nicht mehr nur um das Handeln des idealen Königs, so wie er sein soll, sondern niemand mehr im Land, aber besonders auf dem Heiligen Berg, wird Böses tun. Keine Verbrechen wird es mehr geben. Und jetzt ist es ganz spannend, in Vers 9, da kommt nämlich ein Wort wieder vor, was wir am Anfang des Textes haben. Denn das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn. Und oben hatten wir den Geist der Erkenntnis und eben der Furcht Gottes, der dem König verliehen wird. Und man merkt das schon, der Begriff der Geistschenkung, der am Anfang da ist, schwappt jetzt wirklich, so will das Bild ja uns am Ende auch sagen, von den Wassern, die das Meer bedecken, schwappt hinüber auf das ganze Volk, auf alle Menschen, die in diesem Land leben, im Heiligen Land, die zur Erkenntnis des Herrn und somit zur Gottesfurcht fähig sind. Und das bedeutet dann eben, dass es kein Verbrechen und kein Böses mehr geben wird.
So eine Erkenntnis würde Johannes der Täufer in seinem Volk im Evangelium, glaube ich, auch sehr gerne sehen. Wenn wir in das Evangelium dieses zweiten Adventssonntags springen, wir sind in Matthäus Kapitel 3, Verse 1 bis 12, dann begegnet uns da auch die große klassische Instanz des Neuanfangs im Neuen Testament. Denn das ist ja zunächst einmal chronologisch betrachtet nicht Jesus Christus schon, sondern es ist Johannes der Täufer. Und der sagt hier am Sonntag ganz prägnant in Vers 2, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe.
Johannes der Täufer ist einerseits so ein klassischer alttestamentlicher Prophet und deshalb ist er gerade so ein Bindeglied zwischen Alten und Neuen Testament. Er ruft hinaus, kehrt um, ein typischer Aufruf der Propheten, aber er verweist auch schon am Sonntag in dem Text aus dem Matthäusevangelium hin zu Jesus. Und dieser Übergang wird wunderbar gestaltet durch einen Verweis des Evangelisten auf den Propheten Jesaja. Wir springen also aus dem Alten Testament wirklich dann vorwärts zu Jesus. Und der Evangelist macht uns deutlich, dieser Johannes der Täufer ist, mit dem Zitat aus dem Buch Jesaja, diese Stimme eines Rufers in der Wüste, die den Weg vorbereitet.
Wir haben also mit Johannes dem Täufer jemanden, der neu ansetzt, der sagt, kehrt um, der auch andere zu einem Neuanfang motivieren will. Das ist eben ja seine große Rolle in der Heilsgeschichte, dass er als Prophet erneut darauf hinweist, es braucht immer wieder einen Neuanfang mit unserem Gott. Lasst uns auf das schauen, was uns mit Gott verbindet. Lasst uns die Beziehung in den Blick nehmen. Lasst überlegen, was uns von Gott trennt und lasst stärken, was uns mit Gott verbindet. Die Aussicht, das Himmelreich ist nahe, das ist ja eine präsentische Aussage. Das heißt, wir sind mit dem Himmelreich, wir sind mit der Gemeinschaft mit Gott eigentlich verbunden. Die steht uns offen, aber wir müssen schauen, was uns trennt und was uns zu ihm führt. Und das ist der Neuanfang, in den er das ganze Volk mit hineinnehmen will, wenn er in seiner sehr exzentrischen Gestalt unterwegs ist, predigt und offenbar damit ja auch total anziehend wirkt, weil wir im Evangelium hören, die Leute strömen quasi in Scharen zu diesem Mann hin, der in seiner, sagen wir mal, etwas abgedrehten Kleidung permanent einem den Spiegel vorhält und sagt, Moment, das läuft ja gar nicht alles so rund bei euch. Ihr müsst mal gucken und mal wägen, was gut ist und was nicht gut ist.
Da wird schon ein sehr klarer Unterschied zwischen der alttestamentlichen Lesung und dem Evangelium deutlich. Wenn man nur Jesaja 11 liest, könnte man denken, dieser Neuanfang ist so ein Selbstläufer. Der Geist ermöglicht zur Erkenntnis, nicht nur für diesen aufkommenden neuen jungen Trieb aus dem Hause Isai, sondern das ganze Land wird von diesem Geist erfüllt und der Neuanfang ist da. Im Evangelium steht am Anfang deutlich der Umkehraufruf und dann kommen wir zu dieser klasse Szene, wo Johannes eben auch sieht, dass viele Pharisäer und Sadduzäer Teil der großen Menge sind, die zu ihm strömen, da an den Jordan, um getauft zu werden. Und da haut Johannes dann richtig in die Kerbe, wird richtig drastisch und redet sie als Schlangenbrut an und sagt eben, bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt. Eine Umkehr muss Frucht hervorbringen, sie muss wirklich passieren.
Ja, beziehungsweise eigentlich muss man sagen, bevor ein wirklicher Neuanfang möglich ist, muss man auf das gucken, was jetzt eigentlich ist. So wie ich gesagt habe, es geht darum, das Leben zu betrachten und auch abzuwägen, was gelingt und was gelingt nicht in der Beziehung zu Gott. Und hier ist es sehr deutlich, dass offenbar tatsächlich den Pharisäern und Sadduzäern hier vorgehalten wird, da gibt es wenig, was quasi auf der Habenseite steht. Denn die Aufforderung ist sehr klar oder erstmal die Mahnung, wer sagt denn, dass ihr diesem Gericht entgehen könnt? Bringt erstmal was Positives hervor, bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt. Und meint nicht, das wäre ein Selbstläufer, du hast es schon gesagt. Und das ist ja ein sehr hartes Zitat, das der Johannes hier bringt. Er sagt ja, wir haben Abraham zum Vater. So eine Aussage, die reicht nicht, denn Gott kann aus diesen Steinen dem Abraham Kinder erwecken. Das ist schon ziemlich abgewatscht, die Pharisäer und Sadduzäer hier vom Johannes.
Genau, und das ist gar nicht unbiblisch, weil wir haben ja gerade im Alten Testament im Buch der Tora solche Beispiele, wo Gott so die Schnauze voll hat von seinem Volk, weil es murrt, dass er sagt, doch, okay, am liebsten vernichte ich jetzt das ganze Volk und zum Beispiel schaffe aus Mose ein ganz neues Volk. Johannes ist noch drastischer und sagt, er braucht nicht mal eine Person, sondern Gott kann sich ein komplett neues Volk aus Steinen hervorbringen. Für euch ist entscheidend, wie ihr handelt. Ihr könnt euch nicht auf dem Ruhm der Vergangenheit ausruhen, sondern ihr müsst im Angesicht des Himmelreiches, was auch ein Gericht bedeutet, müsst ihr vorweisen, was habt ihr auf der Habenseite? Wie habt ihr im Leben gehandelt? Und dann entscheidet sich, ob ihr im Feuer des Gerichtes besteht oder nicht besteht.
Weil, und das ist natürlich die große Pointe jetzt hier des Johannes, weil ich gar nicht für den ganz, ganz großen Neuanfang stehe, sondern ich bereite euch auf den eigentlichen Neuanfang ja nur vor. Johannes sagt hier, und das ist so ein bisschen der letzte Abschnitt des Evangeliums, ich taufe euch mit Wasser zur Umkehr. Der aber, der nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin es nicht wert, ihm die Sandalen auszuziehen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Das heißt, es ist ein qualitativer Unterschied zwischen der Taufe mit dem Wasser, die zur Umkehr da ist, und zu einer zweiten Taufe auch wenn wir wissen, man wird nur einmal getauft, aber symbolische zweite Taufe, die nämlich bedeutet, aus dem Geist heraus muss etwas erwachsen. Da müssen die Früchte auch da sein, die kommen. So wie wir es eigentlich ja in der alttestamentlichen Lesung bei Jesaja schon gelernt haben. Wenn der Geist des Herrn da ist, dann erwachsen da bestimmte Dinge drauf. Und wo Weisheit und Einsicht ist und Rat und Stärke und Gottesfurcht, da muss man dann auch keine Sorge haben, wenn irgendwie die Schaufel dazugeholt wird und die Ernte getrennt wird in Spreu und Weizen.
Aber genau das ist das Bild am Ende des Evangeliums, was deutlich gemacht wird. Der Stärkere, der da kommt, hält die Schaufel in der Hand und guckt nach den Früchten. Die Früchte bringt er ein, in dem Fall den Weizen bringt er in die Scheune. Aber mit der Spreu passiert eben das, was im Gericht passiert. Das Feuer wird es zerfressen. Das ist genau dieser Punkt. Kehrt um, damit ihr Früchte hervorbringen könnt. Ansonsten, das ist die große Warnung des Johannes, des Täufers, des Gerichtspropheten. Ansonsten seid ihr Spreu, das im Feuer landet.
Ja, so, jetzt werdet ihr mit Recht sagen, naja, das mit dem Neuanfang klang ja eigentlich ganz gut zum Anfang dieser Episode. Aber jetzt dieser Neuanfang, der zum Gericht führt, das ist doch eher nicht so die Hoffnungsperspektive, die wir im Advent mit uns tragen wollen. Aber dieser Gerichtsausblick ist tatsächlich immer notwendig, wenn es um einen Neuanfang geht. Denn warum soll ich denn neu anfangen? Weil, und das ist die ganze Idee, warum aus diesem Spross Isai etwas Neues hervorgehen soll, die Idee daran, warum der Johannes auftritt und sagt, kehrt um, dass immer wieder sich Dinge einfahren und es einfach auch so weiterlaufen kann. Und dann merkt man gar nicht, dass man eigentlich schon längst abgedriftet ist und sehr, sehr viel Spreu produziert, aber dass das Gute eigentlich nicht mehr da ist, weil man ja auch so eingeschliffen ist in allen Dingen. Und die Texte dieses Sonntags, der Advent für uns, will uns ja deutlich machen, schaut genau drauf, wo ist denn immer und immer wieder ein Neuanfang möglich und vor allen Dingen notwendig, um immer auch einen frischen Trieb zu haben. Das ist ja das schöne Bild, das dieser Sonntag mit sich bringt. Ein neuer Trieb, immer noch mal jemand, der neu ruft. Die Grundidee eines Neuanfangs ist die, dass der Neuanfang nie abgeschlossen ist.
Und deshalb soll man auch nicht verzweifeln am Sonntag, wenn man dann am Ende des Evangeliums in Vers 12 diese auch harte Aussage hört. Denn der Text fängt ja an mit der Idee, es ist immer Zeit zur Umkehr. Kehrt um. Wenn du umkehrst, dann bist du eben nicht diese Spreu. Und da ist doch etwas grundgelegt, was wunderbar sich durch das ganze Alte Testament auch schon zieht. Und etwas, dem wir auch in der Römerbrieflesung, der zweiten Lesung am Sonntag begegnen. In dieser wunderbaren Formulierung, dass unser Gott eben ein Gott der Geduld und des Trostes ist.
Es heißt hier in Vers 5 am Sonntag, der Gott der Geduld und des Trostes aber schenke euch, eines Sinnes untereinander zu sein, Christus Jesus gemäß. Damit ihr Gott den Vater unseres Herrn Jesus Christus einmütig und mit einem Munde preist. Ein großer Ausblick also, wo jetzt man denkt, naja, Neuanfang steckt da vielleicht ja nicht so deutlich drin, aber es ist etwas, was noch nicht eingeholt ist. Das heißt, die Gemeinde, die hier angesprochen wird im Römerbrief vom Apostel Paulus, ist eine Gemeinde, die sich permanent als eine neu beginnende Gemeinde begreifen soll, weil eben es ein immerwährendes Geschenk ist, der Gott der Geduld und des Trostes schenke euch, dass ihr eines Sinnes seid miteinander, dass ihr wirklich Gemeinschaft bildet, dass ihr diesen Neuanfang immer und immer wieder vollbringt und deutlich macht, indem ihr Gott lobt, dass ihr in diesem Neuanfang noch drin seid.
Da sind wir wieder bei dem Thema des Überschusses. Das ist im Endeffekt eine Hoffnung, die wir durch die Zeit hindurch tragen als Gemeinden, als Kirchen, dass wir es schaffen, gemeinsam den Lobpreis zu sprechen mit einer Stimme, dass wir einmütig sein können. Das ist etwas, worum wir immer weiter beten müssen und wir hoffen müssen. Und diese Hoffnung, das macht die zweite Lesung auch sehr, sehr schön deutlich, wenn sie mit Vers 4 einsteigt. Diese Hoffnung erwächst uns nicht nur aus Jesus Christus, sondern eine Hoffnung, die uns bereits durch das Alte Testament hindurch begleitet, hinüber ins Neue Testament, weil eben bereits diese Schriften Trost und Geduld uns schenken und somit Hoffnung schenken, ausgerichtet, aber für uns Christen auf Jesus Christus.
Der Apostel Paulus sagt also nichts anderes als, ja, ihr müsst immer wieder auf einen Neuanfang aus sein. Ihr seid in einem permanenten Wandlungsprozess, Überprüfungsprozess als Gemeinde. Ich glaube, das ist auch für uns heute wichtig. Aber ihr habt trotzdem etwas aus der Vergangenheit, was mitläuft und diesen Neuanfang eben auch stetig begleitet. Es sind die Schriften des Alten Testaments Und wenn wir für heute gucken und das ein bisschen fortsetzen und fortschreiben, ist es natürlich auch das Neue Testament, das Evangelium, das für uns eine Schrift ist, wie es hier heißt, zur Belehrung, damit wir daraus Hoffnung gewinnen für unseren immer wieder notwendigen nächsten Schritt, einen Schritt in eine neue Zukunft.
Genau, und das finde man wirklich schön, wenn man mal quer durch die Bibel durchgeht. Ich habe es eben schon einmal eingespielt. Das Alte Testament ist ja voller Scheitern und Murren des Volkes und Gott wendet sich immer wieder zu und das Volk fällt ab. Und auch im Neuen Testament, da können wir zum Beispiel in den Korintherbrief reingucken und dann sehen wir direkt so, die Gemeinde ist da nicht einmütig und nicht alles wunderbar friedlich und funktioniert. Es gibt immer diese Brüche in den Geschichten der Bibel. Und gerade das soll uns die Hoffnung geben, dass eben da ein Gott ist, der Geduld hat und Trost hat und immer wieder darauf hofft, dass doch die Umkehr passiert und die Einmütigkeit als Ziel verfolgt wird, damit wirklich, und das ist auch wieder die Hoffnung aus dem Alten Testament, eben das Gottesvolk, diejenigen, die als Gott glauben, sozusagen wie ein Leuchtturm durch die Zeiten durchscheinen und immer mehr Menschen begeistern für diesen Glauben. Eben, dass die Heiden hinfinden zu dem einen Gott Israels und zu Jesus Christus.
Das ist dann das große Ende der Römerbrieflesung am Sonntag. Die Heiden aber sollen Gott rühmen um seines Erbarmens willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich bekennen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Da wird ein Psalmzitat extra nochmal aufgenommen und wir haben hier quasi die Brücke zum Anfang des Textes, wo ja auch von den Schriften die Rede war. Und hier wird im Vers 9 am Ende am Sonntag eine Schrift, nämlich das Buch der Psalmen, zitiert, um deutlich zu machen, das ist ja die Hoffnungsperspektive. Es ist aber eben auch die Perspektive, in der wir immer noch nicht angekommen sind. Und das ist vielleicht auch das Runde und Schöne an den Texten dieses zweiten Adventssonntags. Auf der einen Seite zeigen sie uns, es gibt immer wieder Episoden des Neuanfangs. Und wir als Gemeinde sind immer wieder Teil des Neuanfangs. Wir merken, wo ein Neuanfang ist, weil es bestimmte Dinge gibt, die funktionieren. Einmütig miteinander zu sein, Gott zu loben, aber auch dem Rat der Weisheit und der Stärke zu folgen, die Gottesfurcht in allem Handeln durch sich durchsetzen zu lassen. Also all diese Dinge immer wieder umzukehren, das sind Merkmale des Neuanfangs. Und gleichzeitig ist auch klar, wir brauchen diesen Neuanfang, weil es immer noch mehr gibt als das, was jetzt schon real ist, als das, was wir jetzt schon sehen können. Es gibt ein immer noch Hoffen auf mehr.
Wenn ihr jetzt noch mehr Hoffnung tanken wollt, könnt ihr unten in den Shownotes die Texte nochmal einzeln nachlesen und noch tiefer durch unsere Kommentierung, die da verlinkt ist, in diese Texte hineintauchen und Hoffnung hinaufholen für euch. So, zum Abschluss der Folge, Christelle, frage ich dich jetzt noch, welchen Vers nimmst du denn mit?
Ich nehme Vers 4 mit aus der Jesaja-Lesung. Da heißt es, er schlägt das Land mit dem Stock seines Mundes und tötet den Frevler mit dem Hauch seiner Lippen. Mit er ist natürlich diese Gestalt gemeint, die aus dem Baumstumpf Isais erwächst, die ja auch ersehnte Gestalt eines Neuanfangs. Und auch wenn hier deutlich wird, dass dieser Neuanfang auch etwas mit Klarheit, mit Entscheidung und mit Unterscheidung zu tun hat, schlagen und töten, dann ist es ja bewusst hier so, dass das nicht quasi mit körperlichen Attributen versehen wird, sondern dass eben vom Mund und von den Lippen die Rede ist. Daran merkt man, dass der hier hervorkommt und auf dem der Geist des Herrn ruht, ein anderer ist als vielleicht andere, die Macht an sich reißen, die unterscheiden wollen, die für Klarheit sorgen wollen. Hier geht es um jemanden, der heranwächst mit Weisheit und Einsicht, mit Rat und Stärke und der das alles transportieren kann, indem er spricht und nicht, indem er aggressiv handelt. Und das finde ich ein ganz, ganz schönes Bild, dass hier irgendwie diese ganzen Bilder in der Jesaja-Lesung komplettiert, dass es darum geht, entschieden zu sein, entschieden zu handeln, aber nicht aggressiv und menschenvernichtend zu handeln.
Daran schließt perfekt mein Vers an, den ich mitnehmen möchte. Ich bleibe nämlich auch bei Jesaja und auch ein Vers, den wir nicht besprochen haben, den Vers 10. Da heißt es, an jenem Tag wird es der Spross aus der Wurzel Isais sein, der dasteht als Feldzeichen für die Völker. Die Nationen werden nach ihm fragen. Seine Ruhe wird herrlich sein. Dieser Begriff des Feldzeichen ist doppelt interessant. Erstens, bei dem ganzen Text aus Jesaja 11 kommt nirgendwo wirklich das Wort König vor. Hier wird er bezeichnet als ein Feldzeichen. Eigentlich ein militärisches Zeichen beim Krieg, wo man erkennt, wer wo zugehört und wer wo steht. Aber kriegerisch geht es auch in Vers 10 nicht zu. Sondern er ist ein Zeichen, das weit erkennbar ist. Und jetzt geht es nicht mehr nur um Israel, sondern für die ganze Völkerwelt ist er ein Symbol. Und dann wird es super spannend in diesem Text. Ein Symbol, nach dem die Nationen fragen, wo die Völker sagen, wer ist das? Aber warum fragen sie denn? Tja, denn seine Ruhe wird Herrlichkeit sein. Er ist ein Feldzeichen, das Ruhe ausstrahlt und dadurch gerade Ruhe schenkt. Was für ein schönes Symbol, was man doch eigentlich vor sich hertragen möchte. So ein Feldzeichen möchte man selbst in der Welt sein. Solch ein Feldzeichen sollten unsere Gemeinden, unsere Kirchen, unser Glauben in dieser Welt sein. Und das ist, steht so im Advent doch wirklich als Ausrufezeichen. Wir sollten beten für den Geist des Herrn, dass er uns auch zu so einem jungen Trieb werden lässt, zu so einem Neuanfang, zu so einem Feldzeichen inmitten der Welt.
Wir wünschen euch jetzt einen gesegneten zweiten Advent und viel Freude beim Bibelentdecken.